Guten Morgen. Wir starten in diesen Tag mit dem FAZ-Frühdenker und den wichtigsten Nachrichten für diesen Mittwoch, den 10. April. Was ist heute relevant? Was wird heute relevant? Das erfahren Sie hier in den nächsten knapp 10 Minuten. Heute haben wir diese Themen. Die europäischen Grünen lehnen den EU-Asylkompromiss ab. Eine Mehrheit dafür dürfte es aber trotzdem geben. Das Sondervermögen für die Bundeswehr ist schon fast vollständig verplant. Und Muslime feiern, überschattet vom Krieg in Gaza, das Ende des Ramadan. Vorher, wie immer an dieser Stelle, die Meldung aus der Nacht. Die USA rechnen nicht mit einer kurzfristigen Bodenoffensive der Israelis in der Stadt Rafah im Gazastreifen. Das sagte US-Außenminister Blinken in Washington. Die deutschen Fußballfrauen haben auch das zweite Spiel der EM-Qualifikation gewonnen. In Aachen gab es ein 3:1 gegen Island. Und noch ein Ergebnis vom Champions-League-Viertelfinale der Männer. Arsenal gegen Bayern München 2:2. Die Redaktion für die Textausgabe dieses FAZ-Frühdenkers liegt bei Tatjana Heid. Ich bin Tobi Alterhänger. Schön, dass Sie mit dabei sind. Jahrelang war über den Kompromiss gestritten worden. Kurz vor Weihnachten kam dann der Durchbruch. Zur großen Freude von Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir europäische Asylgesetze haben, um Migration mehr zu ordnen, zu steuern. Das ist keine nationale Aufgabe, es ist eine europäische Aufgabe und das ist jetzt mit diesem Paket gelungen.
Über das Asylpaket, auf das sich die Mitgliedstaaten im Dezember geeinigt haben, wird heute abgestimmt im Europäischen Parlament. Und dagegen stimmen wollen die europäischen Grünen. Der migrationspolitische Sprecher Erik Marquardt schreibt in einem Positionspapier, der Kompromiss werde nicht zu weniger Asylanträgen führen, sondern zu Chaos, Leid und mehr Sekundärmigration in Ländern wie Deutschland. Aber die Abgeordneten anderer Fraktionen geben sich zuversichtlich, dass sie trotzdem eine Mehrheit für die Reform zusammenkriegen. Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale werden wohl geschlossen für den Kompromiss stimmen. Die drei Fraktionen stellen zusammen 420 der 705 Abgeordneten. Schauen wir nochmal rein in diese Reform. Der Kompromiss verpflichtet die Staaten zu einheitlichen Verfahren an den EU-Außengrenzen. Menschen aus Ländern mit geringen Anerkennungsquoten sollen künftig nach dem Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen. Das soll auch für Familien mit Kindern gelten. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson ist von dem Vorhaben überzeugt. Sie sagt im Gespräch mit der FAZ und einigen anderen Zeitungen, während des Mandats der nächsten EU-Kommission werde man sehen, wie sich die Rückführungsrate verdopple.
Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ist ein erster wichtiger Schritt. Doch es steht völlig außer Frage, dass die Zeitenwende, die Russlands Angriffskrieg bedeutet, ein langfristiges, dauerhaftes Umsteuern erfordert.
Das hat der Bundeskanzler im November gesagt und das scheint auch nötig zu sein, denn die Mittel aus dem Sondervermögen sind offenbar so gut wie verplant. Von den 100 Milliarden sind 99.999.691.000 Euro inzwischen an verschiedene Zwecke gebunden. Damit reicht das Sondervermögen bis 2027. Aber auch 2028 sollen ja 2% der Wirtschaftsleistung in Verteidigung investiert werden. Da ist die Frage, wo soll das Geld herkommen? An diesem Mittwoch tagt der Koalitionsausschuss. Da geht es zwar auch um die Kindergrundsicherung, aber auch die Finanzierung der Verteidigungsausgaben wird aller Voraussicht nach eine Rolle spielen. SPD und Grüne fordern ja schon länger eine Reform der Schuldenbremse. Auch Bundesverteidigungsminister Pistorius, SPD, will im Zweifel zusätzliche Schulden machen. Aber eine Änderung des Grundgesetzes, ob jetzt für ein neues Sondervermögen oder eine Reform der Schuldenbremse, geht nicht ohne die Opposition. Und die ist bislang nicht überzeugt. Die genauen Zahlen zur Finanzierungslücke und mehr zum Thema finden Sie in der FAZ. Einen Link gibt's in den Shownotes. Unter dem Begriff Gehsteigbelästigung kann sich ja wahrscheinlich nicht jeder und jede sofort etwas vorstellen. Gemeint sind damit Abtreibungsgegner. Die schwangeren Frauen in der Nähe von Beratungsstellen, Krankenhäusern oder Arztpraxen auflauern und sie auf dem Gehsteig belästigen. Wer belästigt wird, soll in Zukunft besser geschützt werden. Deswegen will die Bundesregierung Gehsteigbelästigung als Ordnungswidrigkeit einstufen. Dann könnte es ein Bußgeld in Höhe von bis zu 5.000 Euro geben. In dem Gesetzentwurf steht drin, dass ein ungehinderter Zugang zu Beratungsstellen gewährleistet sein muss. Schwangere dürfen nicht gegen ihren Willen angesprochen werden. Heute debattiert der Bundestag über die Vorlage in erster Lesung. Der Verein Pro Familia hatte sich schon lange für Schutzzonen und Beratungsstellen eingesetzt. Lebensrechtsbewegungen kritisieren den Vorschlag. Nach der aktuellen Gesetzeslage ist ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig. Er bleibt aber straflos, wenn er in den ersten 12 Wochen vorgenommen wird. Aber Schwangere müssen sich vor einem Abbruch beraten lassen. Die Regierung hat zuletzt eine Kommission damit beauftragt, das in Zukunft neu zu regeln. Und wie am Montag bekannt wurde, empfehlen die Fachleute, Abtreibungen in den ersten 12 Schwangerschaftswochen grundsätzlich zu erlauben. Die Unternehmensberatung Horvath hat untersucht, woran es den deutschen Ministerien fehlt. Und sie kommt zu dem Schluss, in bestimmten Bereichen vor allem an Fachwissen und Praxiserfahrung. Horvath kritisiert in der Analyse, die der FAZ vorab vorliegt, dass es in der Regierung kaum Ökonomen und Ingenieure gibt. Auch Leitungskräfte mit Berufserfahrung in der Wirtschaft gibt es kaum. Unter den Leitungskräften des Regierungsapparats hat demnach nur eine Minderheit von einem Fünftel ein wirtschaftswissenschaftliches Fach studiert und nicht einmal 5% ein naturwissenschaftlich-technisches. Es dominieren Politik und andere Geisteswissenschaftler und Juristen. Dazu kommt, nur 42% des Leitungspersonals der Bundesregierung hat berufliche Erfahrung in der Privatwirtschaft gesammelt. Eine Mehrheit kennt also nur den öffentlichen Dienst und oder die Parteipolitik. Die Analyse stützt sich auf eine Auswertung der Lebensläufe von insgesamt 88 Ministern und Staatssekretären mit Datenstand zum Jahresende 2023. Gestern hatten sich die Medienberichte verdichtet. Die finanziell in Schieflage geratene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof bekommt offenbar neue Investoren. Und die sollen alte Bekannte sein. Offenbar hat sich ein Konsortium aus dem US-Investor NRDC Equity Partners und dem Unternehmer Bernd Beetz im Bieterkampf durchgesetzt. NRDC gehört dem kanadischen Unternehmer Richard Baker. Er besitzt eine Mehrheitsbeteiligung an dem Warenhausunternehmen Hudson Bay Company und war von 2015 bis 2019 bereits über HBC Eigentümer von Kaufhof. Der zweite Investor, Bernd Beetz, war als ehemaliger Chef des Kosmetikunternehmens Coty von 2018 bis 2019 Aufsichtsratschef von Kaufhof. Heute ist er Präsident des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Bislang unklar ist, wie viele Standorte das Konsortium erhalten will. Nach Angaben von Galeria werfen aktuell 60 der 92 Filialen Gewinne ab. Vor allem unter den 18 Filialen, die bislang der Galeria-Eigentümerin Signa gehört haben, sieht die finanzielle Lage wegen hoher Mieten düster aus. Als Ziel hat Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus ein Filialnetz von 60 plus X ausgegeben. Martin Fasnacht von der Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf hat der ARD gesagt, was er von dem Investor erwartet.
Es wird leider einschließlich bei den Beschäftigten gehen. Momentan sind es knapp 13.000 Beschäftigten. Die Unternehmenszentrale in Essen wird natürlich kleiner werden, was vollkommen richtig ist. Und er muss natürlich mittelfristig, kurz- und mittelfristig Konsumenten, Verbraucher und Mieter überzeugen, was die Attraktivität der Filialen angeht.
Und Andrea Grieseil, Betriebsrätin von Galeria in Mülheim, formuliert ihre Erwartungen auch in der ARD so.
Dass wir ein Warenhaus der Zukunft werden, mit einer guten Technik, die funktioniert, mit einem ordentlichen Warensortiment, mit natürlich auch qualifiziertes Fachpersonal, die bedienen und beraten, weil das machen wir in unserem Haus und das ist unser Job. Und den würden wir auch gerne weiter fortführen.
Die Warenhauskette hatte im Januar zum dritten Mal in 4 Jahren Insolvenz angemeldet. Weder Galeria noch der Insolvenzverwalter wollten sich bisher gegenüber der FAZ zu den Berichten über den Einstieg des neuen Investors äußern. Für heute ist aber eine Pressekonferenz angesetzt. Wer als Auslandskorrespondent oder Auslandskorrespondentin aus China berichtet, der hat es nach wie vor schwer. Das zeigt der Jahresbericht des Clubs der Auslandskorrespondenten in China. Demnach wird unabhängige Berichterstattung vor Ort durch vielfältige Maßnahmen behindert. 157 Mitglieder hat der Club angeschrieben und 101 haben geantwortet. 81% von ihnen glauben, ihr chinesisches Konto in den sozialen Medien sei durch die Behörden kompromittiert. 72% halten auch ihr Telefon für betroffen und 55% gehen davon aus, dass ihr Büro oder Zuhause verwanzt ist. Besonders eingeschränkt bleibt die Arbeit in der von muslimischen Uiguren bewohnten Region Xinjiang. 85% der von dort berichtenden Reporter melden Probleme. Und noch schnell der Blick in den Kalender. Gestern Abend ist ja der Fastenmonat Ramadan geendet. Heute findet dann das Zuckerfest statt, an dem vor allem Kinder Geschenke und Süßigkeiten bekommen. In diesem Jahr hat der Krieg in Nahost den Ramadan und das Fastenbrechen überschattet. Bemühungen um die Freilassung der Geiseln und um eine Feuerpause sind ja bis heute gescheitert. Das war's von uns. Wir sind aber morgen wieder da mit dem FAZ-Frühdenker. Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Start in diesem Mittwoch. Verbleiben wir so.